Kale, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Servus und hallo liebe Leute zu einer weiteren Ausgabe der Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wieder Sascha und wir hören uns heute das letzte Mal vor der kleinen Sommerpause, dazu dann aber später mehr. Heute haben wir einen Gast, der frisch nach Stuttgart gewechselt ist, leider letzte Saison den bitteren Abstieg wieder mitnehmen musste. Aber wer es ist und was er gerade zu tun hat in Stuttgart, erfahrt ihr jetzt. Hi Luca.
Servus, hallo zusammen. Luca Dristic hier, 25 Jahre alt, Innenverteidiger. Bin jetzt vom FC Schweinfurt zu den Stuttgarter Kickers gewechselt. Und wie du schon erwähnt hast, letztes Jahr leider einen bitteren Abstieg erlebt. Und deswegen hoffen wir, dass diese Saison auf jeden Fall besser läuft als letzte. Servus an alle.
Dann fangen wir mal direkt an. Du bist ja frisch nach Stuttgart gewechselt. Wie läuft aktuell die Vorbereitung? Weil ich glaube, mittlerweile sind ja alle Regionalligisten entweder schon im Ligabetrieb oder noch in der Vorbereitung. Ich weiß nicht, wie gerade Südwest abläuft, weil Bayern hat ja jetzt schon gestartet. Wie läuft es allgemein und wie war die Vorbereitung, falls ihr schon gestartet seid?
Ja, wir sind schon gestartet. Ich bin ja erst später, 2 Wochen später dazugekommen. Ich bin dann im Trainingslager direkt eingestiegen im Schwarzwald, weil der Wechsel sich dann ja relativ schnell vollzogen hat und ich dann auch froh war, schnell bei der Mannschaft zu sein. Und im Trainingslager ist es natürlich immer besser, weil du da ja enger zusammen bist und direkt Kontakt hast zu allen Spielern, Trainern und Mitarbeitern. Und es war für mich ein perfekter Einstieg. Wir sind jetzt genau ungefähr 2 Wochen vor dem ersten Spiel gegen SSV Ulm und hatten jetzt am Wochenende ein Testspiel gegen Regensburg und ja, sind jetzt so in den letzten Zügen der Vorbereitung und uns vorzubereiten auf den Saisonstart.
Ja, perfekt. Dann kannst du uns ja mal sagen, wie sind denn die Unterschiede? Ich meine, du warst ja jetzt 3 Jahre in Schweinfurt, wo wir später noch drauf genauer einblicken, aber du kannst ja jetzt vergleichen, Schweinfurt ist ja auch eigentlich der Liga Primus, sage ich mal, in der Regionalliga gewesen und dann natürlich am Ende der vorletzten Saison der verdiente Aufstieg. Aber wie ist jetzt der Unterschied zu Schweinfurt bei den Stuttgarter Kickers? Allgemein vom Umfeld her, ich meine, die Kickers sind ja auch ein Name, den kennt man ja auch außerhalb von Stuttgart oder vom Südwesten her. Aber wie bist du jetzt da mittlerweile reingekommen? Weil ich meine, deine ganze Karriere war zum größten Teil in Bayern.
Ja, ich muss ganz klar sagen, der Südwesten, die Regionalliga Südwest ist natürlich anders aufgestellt als die Regionalliga Bayern, das muss man ganz klar sagen. Im Südwesten hast du einfach viel, viel mehr Vereine, die Ambitionen haben und natürlich auch wirtschaftlich besser darstellen. Das sieht man jetzt auch bei den Stuttgarter Kickers natürlich, da ist auch alles sehr, sehr professionell. Vom Bus bis zum Gelände, über Teammanager, Zeugwart, das ist alles schon vorhanden. Also da fühlt man sich eigentlich wie bei einem Drittligaverein. Das ist natürlich in der Region Bayern einfach ein Riesenunterschied. Ich kenne es vom VfB Eichstätt, dann über Schweinfurt, wo dann auch die Reamateurisierung war, wo ich hingewechselt bin. Schweinfurt hat trotzdem immer alles versucht, auf maximalem Niveau zu arbeiten. Aber du siehst halt einfach, dass der Südwesten da nochmal einen Tick professioneller insgesamt aufgestellt ist. Und der Verein natürlich Stuttgarter Kickers schon auch einen Namen hat und viele Fans anzieht. Wir haben ein Top-Stadion. Wir haben auch echt viele Fans, die jetzt auch bei den Testspielen da waren. Und ja, der Südwesten, wie gesagt, ist einfach nochmal von der Struktur her wirtschaftlich stärker und viel ambitionierter als natürlich die Region in Bayern, muss man ganz klar sagen.
Ja, leider Gottes, für eine Person, die aus Bayern kommt, also wir kommen ja aus dem schönen, wunderschönen Mittelfranken, was ja eigentlich meiner Meinung nach nicht zu Bayern gehört, weil Franken ist einfach cooler. Ist ja wurscht, aber man merkt es ja dann leider auch an den Aufsteigern am Ende des Tages in die dritte Liga, dass Bayern da wenig hinterher hinkt. Warum auch immer, weil wie du schon gesagt hast, Schweinfurt hat ja auch trotzdem weiterhin professionell gearbeitet. Es gab ja auch eine Zeit da, wo sie Vollprofis waren. Da hat auch ein ehemaliger Bekannter von mir, der Marco Jans, damals noch in Schweinfurt gespielt. Da waren sie ja Vollprofis. Aber im Endeffekt ist, wie du auch schon sagst, ich glaube, die anderen Regionalligen nochmal einen Ticken weiter als Bayern, weil, wie du schon sagst, Stuttgarter Kickers hat auch einfach ein krasses Stadion, auch vom Umfeld her einfach eine ganz andere Hausnummer wie jetzt manche Stadien in Bayern.
Richtig, absolut richtig. Ja, man muss ja auch ganz einfach sagen, du hast eine andere Struktur in der Liga. Du musst ja sehen, du hast in der Südwest Vereine wie Offenbach, Sandhausen, Eintracht Trier, FSV Frankfurt, Homburg. Das sind natürlich alles Vereine, wo voll professionell gearbeitet wird. Und das hast du halt in Bayern einfach grundsätzlich nicht viel oder nicht viele Mannschaften. Wir beim Aufstiegsjahr waren ja auch nicht Profis, muss man ganz klar sagen. Wir haben alle gearbeitet, studiert oder eine Ausbildung gemacht nebenbei. Also da ist natürlich der Anspruch in der Südwest ganz anders und viel höher. Und deswegen sage ich auch immer, meiner Meinung nach ist es auch wichtig zu sagen, okay, wie reformiert man diese Regionalliga, weil ich glaube, auf Dauer siehst du ja auch, die Aufsteiger aus der Region Bayern haben es einfach grundsätzlich dann auch schwer in der dritten Liga.
Ja, definitiv, definitiv. Wobei man natürlich jetzt Bayern nicht schlechter reden sollte, als sie sind, weil die haben ja auch Traditionsvereine wie Burghausen, die früher jahrelang zweite Liga gespielt haben. Die Würzburger Kickers, die eine Zeit lang zweite Liga gespielt haben. Schweinfurt, die halt vor ewiger Zeit zweite Liga gespielt haben, aber ja trotzdem ein Name im Umkreis in Bayern ist. Ich meine, kein Weg führt an Schweinfurt vorbei, wobei jetzt halt durch den Abstieg, wo, wie gesagt, da kommen wir später nochmal drauf, der Neuaufbau startet, weil es sind ja einige Abgänge gewesen und das hat man jetzt leider auch gegen Hauptstadt gesehen am ersten Spieltag, dass da noch nicht alles zusammenläuft. Aber wir wollen jetzt nicht über Schweinfurt reden, sondern ja über dich. Wie kam es denn eigentlich zu dem Wechsel nach Stuttgart?
Ja, also es war natürlich eine interessante Phase. Ich habe in der Rückrunde dann relativ viel gespielt in der dritten Liga, habe natürlich versucht, nochmal alles zu geben, sich ordentlich zu verkaufen und auch natürlich persönlich sich gut zu verkaufen. Am Ende des Tages muss man einfach auch klar die Wahrheit aussprechen. Wir waren dann am Ende auch der schlechteste Absteiger aller Zeiten, was extrem wehtut und auch bitter ist und sehr enttäuschend war. Und dann schaust du dich natürlich auf dem Markt um, was ist möglich und was ist nicht möglich. Und der Markt ist einfach sehr, sehr umkämpft, gerade in diesem Bereich dritte Liga. Du hast 5 Regionalligen, du hast die U19 Bundesligaspieler, du hast Laien von der zweiten Liga und dann noch ausländische Spieler. Dann ist die dritte Liga natürlich schon sehr, sehr begehrt auch für Spieler. Und dann war für mich das Ziel, okay, was kann ich erreichen, was kann ich noch schaffen? Schaffe ich es, den Sprung vielleicht in der dritten Liga zu bleiben? Oder schaue ich, dass ich in einen, professionelles Umfeld in der Regionalliga gehe, und es hat sich dann mit Stuttgart einfach ergeben, wo ich gesagt habe, da ist alles da, was ich brauche. Professionalität, Umfeld, Verein, Stadion und das hat dann für mich einfach gepasst am Ende des Tages.
Ja, perfekt. Und ich meine, Stuttgart ist ja von Bayern jetzt auch nicht so weit weg, weil, wie ja vorhin schon gesagt, deine Karriere hast du eigentlich nur in Bayern verbracht. Also Stuttgart ist ja nicht so weit weg, dann hast du es auch nicht so weit nach Hause.
Richtig, richtig. Also ich komme ja ursprünglich aus Bad Mergentheim, das ist ja noch in Baden-Württemberg. Da bin ich dann auch in 1:20 daheim. Also das ist für mich alles so Fahrten, wo ich sage, das ist noch völlig im Rahmen. Und es ist natürlich auch ein ausschlaggebender Punkt am Ende des Tages für mich gewesen, zu sagen, okay, ich kenne die Region Stuttgart, meine Schwester hat dort studiert, ihr Freund hat da jetzt bis zuletzt auch noch studiert. Und das sind alles so Themen, wo dann natürlich mit einfließen am Ende in so einen Wechsel.
Ja klar, definitiv. Ich meine, ich hatte es vor ein paar Folgen erst mit Tobi Stehr, der jetzt in Landshut aktuell spielt in der Bayernliga. Ich glaube, das ist auch viel mental als so ein Fußballer. Man denkt zwar immer von wegen, ja Fußball, ihr spielt ja nur Fußball 11 gegen 11 und kriegt dann gegen den Ball, aber ich glaube, ein Fußballer muss sich mental wohlfühlen, wo er spielt, und dann kann er erst zu seiner Topleistung kommen. Und wie du schon sagst, wenn da erst nur 1:20 nach Hause ist, dann du Stuttgart eigentlich von deiner Schwester und ihrem Freund kennst, dann ist es eigentlich perfekt.
Ja, grundsätzlich, das ist natürlich ein Riesenthema im Fußball geworden. Das Mentale ist sehr, sehr wichtig. Und es gibt natürlich Spieler, die dann schon woanders hingewechselt sind, wo es 6-7 Stunden von zu Hause weg war. Wenn es dann nicht so läuft, dann musst du einfach mental stark sein. Aber ich habe grundsätzlich für mich auch gesagt im Sommer, ich würde erstmal alles mir anschauen, egal wie weit weg es ist. Aber am Ende, solche Faktoren sind natürlich immer noch entscheidend. Wie weit bist du von der Familie weg oder wie weit von den Freunden? Können die Freunde und Freundinnen mal zuschauen? Das sind ja alles so Themen, wo trotzdem mitspielen. Und wenn du dann ein Umfeld kennst, so wie die Stadt kennst, dann ist das natürlich schon mal ein Pluspunkt am Ende des Tages.
Definitiv. Jetzt haben wir schon sehr viel über das Aktuelle gesprochen. Jetzt würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Wir wünschen dir natürlich in Stuttgart alles Gute und vor allem dann vorm Spitzenduell auch gegen den SSV Ulm, die ja auch aus der dritten Liga abgestiegen sind. Hast du ja gleich ein Kracherspiel.
Absolut richtig. Das ist das Auftaktspiel der Regionalliga Südwest. bei uns im Stadion auf der Waldau. Ich denke, werden sehr viele Zuschauer kommen und da freue ich mich riesig drauf. Aber jetzt gilt es erstmal nochmal Fokus auf die letzten 2 Wochen zu legen, um da konzentriert zu arbeiten und ja, nochmal die Basis zu legen für diese ganze Saison. Es ist am Ende nur ein Spiel, das ist der erste Spieltag, den wollen wir natürlich positiv bestreiten, aber es geht ja auch nach dem ersten Spieltag weiter mit der Saison. Deswegen werden wir jetzt nochmal Gas geben in den nächsten 2 Wochen und dann alles auf den Platz lassen fürs erste Spiel.
Definitiv, das ist auch ein super Schlusswort für den ersten Teil. Jetzt würde ich sagen, starten wir den Rundflug. Und du bist ja 2001er Jahrgang, also noch relativ jung. Und bist am 8. Mai 2001 eben in Bad Mergentheim auf die Welt gekommen und aufgewachsen. Kann sich denn der Luca noch erinnern, wie der kleine Luca damals zum Fußball kam?
Ja, auf jeden Fall. Mein Vater war selber Fußballer, hat in der Landesliga beim SV Königshofen zuletzt dann noch gespielt, da wo wir jetzt auch wohnen, in Königshofen. Und ich habe relativ früh angefangen im Garten, mit dem Ball ein bisschen hergekickt. Und dann bin ich, glaube ich, schon mit 4 zum Verein gekommen damals. Und mein bester Freund war dann auch im Fußball. Und dann kommt ja eins zum anderen, dann triffst du dich mit den Jungs, dann geht der Erste in den Verein, dann gehst du da mit, weil dein Kumpel dort ist. Und ja, das hat einfach damals alles gepasst und mega, mega viel Spaß gemacht. Also die Zeit war richtig, richtig schön und wir waren auch von Grund auf immer sehr erfolgreich. Das spielt natürlich auch immer so eine Rolle, bleibst du beim Fußball dabei oder nicht, macht Spaß. Und es war einfach von vorhinein immer so, ja, mein Hobby, meine Liebe und das ist es bis heute.
So soll es ja auch sein, das sage ich meinen Jungs auch. Also kurze Anekdote, mein Trainerleben, wir sind jetzt U15-Jahrgang, also ich glaube im Profibereich heißt das U14. Wir haben das ganze Jahr nur aufs Maul bekommen, weil wir nur gegen alten Jahrgang gespielt haben. Aber ich habe den Jungs auch gesagt, solange der Spaß noch dabei ist und die Liebe zu diesem Sport, machen wir weiter. Und genau so wie du es auch sagst, solange der Spaß und die Liebe an den Sport ist, dann macht man auch gerne weiter, auch wenn es mal schwierige Phasen gibt.
100%, also es gab bei mir auch nicht nur Höhen, das muss ich ganz klar sagen. Und ich habe oft bei den Älteren mitgespielt und war natürlich körperlich immer schwächer, aber das hat mich ja irgendwo angespornt zu sagen, okay, ich will da mithalten, ich will da nachziehen, ich will besser werden als die. Und das kannst du deinen Jungs dann auch mitgeben. Das Ziel muss sein, irgendwann auf dem Niveau dann zu sein oder dahin zu arbeiten, um mitzuhalten. Aber es ist auch wichtig, seine Erfahrungen durch Niederlagen zu sammeln, weil man sagt ja auch immer so schön, durch Niederlagen wird man stärker. Und das habe ich einfach auch gemerkt in meiner Karriere. Niederlagen wie ein Abstieg tun weh, aber das willst du dann nicht mehr erleben. Und deswegen gibst du immer noch mehr Gas in den darauffolgenden Jahren.
Ja, definitiv. Aber jetzt muss ich dich schon fragen, in welchen Verein du denn eigentlich angefangen hast. Weil das Erste, was ich hier finde, sind die Junioren vom FC Ingolstadt. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wenn du im Baden-Württemberger Raum groß geworden bist, dass du einfach in Ingolstadt schon direkt das Fußballspielen angefangen hast.
Nein, das nicht. Also ich habe damals beim VfR Gerlachsheim angefangen. Da spielen heute noch meine Kumpels einen Großteil. Dann bin ich zum SV Königshofen gewechselt, weil wir da dann auch gebaut haben und das dann naheliegend war, dort zu spielen. Und dann habe ich natürlich auch gemerkt, okay, ich bin vielleicht ein Tick besser als meine Mitspieler. Und 2 Freunde von mir sind dann zum FV Lauda gewechselt. Das ist bei uns eigentlich in der Gegend ein relativ großer Name, haben auch mal Oberliga gespielt. Ja, und dann bin ich zum FV Lauda und habe dann immer bei den Älteren mitgespielt, weil meine Kumpels 2000er Jahrgang sind und das war für mich damals enorm wichtig, weil ich immer ja so ein Jahr zurück war eigentlich, aber halt versucht habe, mit den 2000ern mitzuhalten. Und dann geht es der klassische Weg eigentlich, dann gehst du in die Auswahl, in die Kreisauswahl, die war in Unterbalbach dann. Dann kommst du irgendwann in diese Baden-Auswahl, wenn du dich beweist. Und dann waren wir in der C-Jugend-Verbandsliga und dann hat sich so seinen Lauf genommen. Und wenn du dann natürlich in diese Auswahl reinrutscht, dann kommen natürlich die ersten Vereine, wo du dann natürlich Probetraining machst. Und das war dann damals bei mir KSC Hoffenheim, wo ich dann Probetraining gemacht habe. Und das gehört auch zum Fußballerleben dazu. Zum Hoffenheim hat es damals einfach nicht gereicht, muss man ganz klar sagen. Beim KSC war es so, dass es erst in der Naht ab U16 gab und ich war damals aber noch in der U14, U15. Und die Fahrerei war zu weit, weil Karlsruhe von uns schon eine Stunde 40 weg ist. Ja, und dann hat sich für mich in der U15 SV Sandhausen ergeben. Und es war damals Regionalliga, das war die höchste Liga in der U15. Und das war für mich so ein Jahr, wo ich sage, da hat so richtig begonnen mit Leistungsfußball. Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, okay, was heißt es eigentlich, gegen so große Mannschaften wie Eintracht Frankfurt, FC Bayern München und Hoffenheim zu spielen. Genau. Und dann kam ja dann der Wechsel zu Ingolstadt und das war einfach entscheidend, der Faktor, die Fahrerei nach Sandhausen. Ich bin dann immer ja um 14 Uhr von der Schule, bin direkt zum Zug und ja dann 1 Stunde 20 nach Heidelberg gefahren und dann abgeholt worden zum Training und dann bin ich wieder das gleiche zurück. Dann war ich um 21 Uhr daheim und der nächste Tag war der gleiche wie der vorherige. Meine Eltern sind in dem Jahr so viel Auto gefahren wie, glaube ich, noch nie. Ich glaube, allein für den Fußball 10.000 Kilometer. Und das war dann schon so, wo ich dann gesagt habe, gerade mit Schule und Fußball das zu verbinden, war dann der entscheidende Schritt nach Ingolstadt ins Internat, weil Ingolstadt mich dann damals auch gesichtet hat bei den Spielen. Und dann habe ich es mir angeschaut und dann bin ich nach Ingolstadt gewechselt.
Ja, perfekt. Dann hast du jetzt schon mehr erlebt, wie ich gefunden habe. Langsam machen mich diese ganzen Infoseiten fertig. Aber du bist mittlerweile der dritte oder vierte Spieler, der mir von irgendeiner Station erzählt, wo ich einfach gar nichts finde. Die meisten sind ja zum FC Bayern, jetzt wo nirgendwo vermerkt war.
Ja.
Und du beim Sandhausen. Okay.
Ja, das ist
Aber wie waren
meistens
dann die
so, ja.
Unterschiede zwischen den drei Vereinen? Also jetzt, du bist ja dann von der Baden-Auswahl und so weiter und dann Verbandsliga, dann zum SV Sandhausen. Wie war da der Leistungs-Step-Unterschied? Und dann natürlich Ingolstadt, weil das ist ja Bayern.
Ja, das war damals natürlich vom MV Lauda zu Sandhausen für mich ein Riesenschritt, weil Sandhausen damals zweite Liga noch gespielt hat. Und ja, das war natürlich irgendwo schon der erste Traum, wo er in Erfüllung gegangen ist, mal bei so einem Profiverein zu spielen. Und dann kamen natürlich die ganzen Jungs aus der Region, ja, die besten Spieler aus Heidelberg, Worms Richtung Mannheim, die jetzt nicht beim Waldhof gespielt haben, beim KSC oder Hoffenheim, waren dann bei Sandhausen. Und das war dann natürlich schon ein Unterschied, weil dann ging halt dieser Leistungsgedanke einfach los. Und da durfte ich auch Kapitän werden in dem Jahr. Und das war für mich natürlich auch eine entscheidende Rolle, ja, mit 14 Jahren da so als Kapitän aufzulaufen und da schon Jungs führen zu dürfen. Aber das musst du auch irgendwo können, weil natürlich auch dann anfängt der Druck zu wachsen, weil du dann einfach beim Verein spielst, wo Leistungsgedanke zählt. Und das musst du als junger Mensch erstmal verstehen, was jetzt Leistung zählt. Ja, und dann natürlich der Schritt nach Ingolstadt war dann auch nochmal, ja, riesig, weil ich dann ins Internat gekommen bin und das ist natürlich, ja, einfach für einen jungen Kerl eine Wahnsinnserfahrung. Meine Mom, weiß ich noch ganz genau, die hat damals geweint, als ich dann gegangen bin. Mein Vater hat mich immer unterstützt und ja, hat mich immer, wenn ich gesagt habe, ich möchte nach Hause abgeholt oder ich bin mit dem Zug nach Hause gefahren und da wurde ich immer unterstützt und es war auch wichtig für mich, dass ich da einfach immer nach Hause konnte und da nochmal abzuschalten, mit meinen Eltern zu sprechen, weil du ja grundsätzlich einfach im Internat dann auf dich gestellt bist.
Ja, definitiv. Und wie auch vorhin schon gesagt, mit dem Mentalen ist natürlich dann als junger Mensch auch noch die Unterstützung der Eltern extrem wichtig. Vor allem, wenn man das Bundesland verlässt und trotzdem ein gutes Stück von daheim weg ist. Und ich meine, wir waren alle Teenager. Ich habe es erst am Wochenende gemerkt, ich will kein Teenager mehr sein. Weil wir hatten Ausflug mit der Mannschaft. Fahr mal mit 18, 14-Jährigen in die Jugendherberge.
Ach du
Will ich nicht
Heiliger.
mehr. Und ja, wie gesagt, ja, dann ist gut, dass die Eltern immer da sind für einen, weil ich glaube, sonst hättest du diesen Schritt niemals gewagt und deine Eltern da nicht voll dahinter gestanden wären mit dir, oder?
Auf gar keinen Fall. Also mein Zimmernachbar war zum Beispiel der Lars Gindorf, der jetzt letztes Jahr bei Alemannia Aachen komplett durchgestartet ist. Bei ihm war es damals zum Beispiel so, dass er das ja einfach zu weit weg war von zu Hause. Der kam aus der Nähe von Saarbrücken und der hat dann früh gemerkt, dass es ja zu weit weg ist. Der ist fast nie nach Hause gekommen und die anderen Jungs sind tendenziell immer nach Hause gefahren. Also wir hatten viele, die aus Deggendorf kamen, Passau Richtung oder halt so wie ich aus der Würzburger Gegend und die sind halt natürlich schneller daheim, wie jetzt einer, der aus Saarbrücken kommt. Und das war für mich dann schon sehr, sehr entscheidend, dass ich da fast jedes Wochenende heimgefahren bin. Und das Wichtige war auch, den Kontakt zu den Freunden daheim zu halten, weil das ist dann schon auch entscheidend, dass du da ja auch mitreden kannst, was da noch passiert. Weil du kennst es selber, du hast deine besten Freunde und auf einmal bist du weg. Da willst du ja auch nicht ja irgendwie nichts mehr mitbekommen. Und das war dann schon einfach mega von meinen Eltern, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, immer nach Hause zu kommen oder mich da finanziell unterstützt haben und gesagt haben, hey, wir zahlen dir den Zug, du tanzt nach Hause zu uns und erlebst immer noch, was daheim passiert.
Definitiv, definitiv. Und jetzt, um aufs Sportliche zu schauen, ich meine, du hast 3 Jahre gefühlt, also du hast 2 Jahre U17 dann gespielt, relativ viel. In Ingolstadt hast du auch deine ersten Tore auf in einem Profiverein gemacht. Weil, wie gesagt, 2000 habe ich ja nichts gefunden, aber ja, Ingolstadt, ja. Gleich mal 2 Glocken in deiner U17-Saison. Wie war es allgemein in der Jugend? Weil ich sehe, du hast immer relativ wenig Spiele gespielt, immer so nur im Durchschnitt 17 Spiele pro Jahr. War das so damals, dass es so wenig Spiele nur waren, oder hast du allgemein eher weniger gespielt in der Jugend?
Also U17, U16 und U17 hast du generell sehr wenig Spiele gehabt. Wir waren da, glaube ich, auch teilweise echt nur 12 Mannschaften. Also du hast da all over 22 Spiele nur gehabt, weil du hast ja Hin- und Rückrunde. Und da sind, deswegen ist der Schnitt von 17 meistens sogar noch relativ gut, weil du natürlich immer 2, 3, 4 Spiele im Jahr hast, wo du natürlich irgendwas hast oder verletzt bist oder krank bist oder sowas. Das kommt ja immer hinzu in der Saison. U16 habe ich eigentlich auch alles gespielt wie U17. U17 war dann ein Mega-Jahr von uns, weil wir von der Bayernliga in die Bundesliga aufgestiegen sind. Und das war damals gegen 1860 München. Der letzte Spieltag, das war auch noch das entscheidende Spiel, da war 60 ein Punkt hinter uns und das war der letzte Spieltag und ja, uns hätten Unentschieden gereicht und dann haben wir, glaube ich, in der 80. Minute das 1-0 gemacht und es war das erste Mal so, wo ich dann richtig Erfolg hatte, wo wir aufgestiegen sind als 16-Jähriger in die Bundesliga. Das war dann schon ein geiles Event und ja, das prägt dann heute bis heute einfach, weil das eine Wahnsinnszeit für mich war.
Ja, definitiv. Und ich meine, als 16-Jähriger Bundesliga zu spielen, auch wenn es in Anführungszeichen nur die Jugendbundesliga ist, kann man ja mit der Männerbundesliga nicht vergleichen. Aber ich meine, trotzdem für einen 16-Jährigen ist es ein Highlight. Und in der U19 hast du ja dann regelmäßig auch Bundesliga dann gespielt.
Ja, das erste Jahr war natürlich nicht so leicht, weil da waren wir mit den 2000ern und in der U19 ist es oft so, dass dann die Älteren erstmal spielen, weil natürlich die auch diese Spielzeit brauchen, um dann in den Herrenbereich zu kommen. Da gab es natürlich 1, 2, die aus dem 01er-Jahrgang dann schon gespielt haben, die waren dann einen Tick weiter oder einen Tick besser einfach. Aber ich habe immer meine Spielzeit bekommen, bin auch immer eingewechselt worden, also ich war auch immer im Kader, das war für mich auch ganz wichtig für den Kopf. Und ich bin eh so ein Arbeitertyp, also ich würde jetzt auch sagen, ich bin jetzt der talentierteste Fußballer, sondern ich versuche immer zu arbeiten und mehr zu tun als andere, dass ich irgendwo auf diesen Leistungsstand komme. Und es war dann schon so, wo dann ich gesagt habe, okay, im zweiten Jahr will ich definitiv spielen und das habe ich dann auch. Und es war dann auch extrem wichtig, einfach im U19-Jahr zu spielen, weil es dann ja natürlich in den Herrenbereich geht. Und da brauchst du ja grundsätzlich schon diese Spielpraxis, weil sonst geht's oft auch nicht weiter, wenn du da in U19 nicht spielst, weil dann es auch einfach schwer wird, ja, irgendwo unterzukommen.
Ja klar, definitiv. Spielpraxis ist das Wichtigste, auch egal ob in der ersten Mannschaft, zweiten Mannschaft, in der A-Jugend, B-Jugend. Du musst spielen, wenn du weiterkommen willst. Aber du bist so ein schwieriger Jahrgang, sage ich mal, also ohne das schlecht zu meinen, weil du bist in den Herrenbereich gekommen, als eine Seuche über unser Land kam. Und konntest dann in deinem Herrenjahr, sag ich mal, eher weniger spielen, weil das war ja in der Saison 19/21, wo durch Corona ja fast der ganze Amateursport stillgelegt worden ist. Und da wir über Corona lang genug geredet haben, würde ich einfach den Punkt einfach mal übergehen. Aber eine Frage nur dazu, wie hast du dich eigentlich dann motivieren können, weiterzumachen? Weil ich meine, der Sport war ja im Amateurbereich stillgestanden.
Ja, das war bei uns ja natürlich auch bitter, weil die zweite Mannschaft musste von der Regionalliga absteigen in die Bayernliga, weil die erste Mannschaft von der zweiten in die dritte Liga abgestiegen ist. Und dann, ja, die erste Bayernliga-Saison war, wie du es erwähnt hast, brauchen wir gar nicht drüber sprechen, das war ja dann katastrophal eigentlich für uns Spieler, als jungen Spieler dann gefühlt ein Jahr kein Fußball zu spielen. Ja, war einfach bitter und ich habe halt dann auch natürlich versucht, mich fit zu halten. Da hat man daheim alles ausprobiert, was geht. Du hast natürlich dann viel auch in der Garage hochhalten gespielt, gegen die Wand gepasst, um einfach dieses Gefühl mit dem Ball nicht zu verlieren irgendwo. Was natürlich dann schon Wahnsinn war, dass du nicht mehr auf dem Sportplatz konntest. Aber das ist ein anderes Thema, da braucht man eigentlich gar nicht mehr drüber reden, weil das ist einfach die bitterste Zeit war in meiner Jugend. Nichtsdestotrotz schaust du natürlich trotzdem irgendwo Fußball immer wieder, schaust dir Videos an und dann bleibst du irgendwo motiviert, weil du es ja erleben willst. Du willst Profi werden und deswegen war das für mich immer klar. Ich mache alles, dass ich daheim arbeiten kann oder alles, was möglich ist, werde ich daheim tun, um fit zu bleiben, körperlich fit zu bleiben, mental frisch zu sein. Und das war dann schon entscheidend, dass ich gesagt habe, okay, ich werde immer alles geben, um fit zu sein. Falls es losgeht, bin ich heiß und wieder da. Und das war dann auch so.
War ja dann auch so, dann hast du endlich eine Debütsaison, eben 21-22, auch wieder in der Bayernliga gegeben, im Herrenbereich. Ist natürlich jetzt nicht zum Vergleichen wie mit der Jugendbundesliga, weil es einfach körperlich ganz anders zugeht im Herrenbereich. Mal unter uns, sei ehrlich, in deinem ersten Spiel im Herrenbereich hast du dir gedacht, ich bin noch jung, was wollen die Alten da von mir, die mache ich schon nass.
Ja, das ist ganz lustig, weil ich das erst mit Maxi Zeiser hatte, der jetzt bei uns in Stuttgart auch spielt, der wo früher bei Bayern München in der Jugend war. Und da hast du natürlich auch immer diese Klischees, Bayern-Spieler oder bei mir U19-Bundesliga-Spieler, ja, du kommst hoch und denkst, ach, das ist nur Oberliga, das kennst du von zu Hause bei Hollenbach, das hast du gesehen, das kannst du locker spielen. Aber ich bin dir 100% ehrlich, ich war die ersten 3-4 Spiele echt überfordert mit der Körperlichkeit, wenn da Spieler kommen, die 100 Kilo teilweise hatten als Stürmer. Und ich da mit meinen 72 Kilo als Innenverteidiger konnte gefühlt nicht dagegenhalten. Du hast natürlich technisch schon immer Vorteile gehabt, aber Zweikampf war Wahnsinn am Anfang. Und dann bin ich erstmal aufgewacht und gemerkt, oh, so weit bin ich noch gar nicht irgendwo, ne?
Ja, okay, dann bist du doch weiser wie ich, sag ich mal. Weil, das habe ich auch in der Folge mit Tobi Stärk, glaube ich, gesagt. Ich bin damals aus der Jugend in eine Privatliga gewechselt. Hab gemeint, ach, weißt du was, mein bester Kumpel hat mich angerufen, kommst du halt mit ins Training? Mein Vater, den kennst du auch schon seit dem Kindergartenalter, kommst du halt mit? Ja, und ich hab mir gedacht, weißt du was, zu seinem Vater, dich mach ich nass. Mhm. Ich bin gegen ihn gerannt und lag wie eine Schildkröte auf dem Rücken und konnte mich nicht mehr bewegen. So viel zum Thema, ich bin ein 19-Jähriger und meine, ich kann die Alten nass machen.
Absolut richtig, und ich hatte dann auch ein mega einschneidendes Erlebnis. Tatsächlich war mein erstes Jahr, also Anführungsstrichen zweites Jahr dann, wo es richtig losging, auch nicht gut lief. Am Anfang der Vorbereitung war ich dann noch Kapitän und dann war das irgendwo so, dass ein alter Spieler gekommen ist von Aalen damals, der wurde dann Kapitän. Da habe ich die ersten 5 Spiele gemacht und im 6. Spiel tatsächlich war das in Hankhofen, das weiß ich noch ganz genau, weil es einer meiner bittersten Erlebnisse war. Da bin ich nach 30 Minuten ausgewechselt worden, weil ich einen Fehlpass gespielt habe zum Stürmer. Und das war mental für mich der erste Bruch im Herrenbereich. Und da hast du dir dann gedacht, das kann doch nicht sein. Jetzt kann ich nicht mal Bayernliga spielen. Da warst du vom Kopf her echt erstmal richtig, richtig niedergeschlagen. Und das war so mein erstes Mal, wo ich gemerkt habe, oh, mental kann es echt zur Sache gehen im Herrenbereich.
Ja, definitiv. Aber ich meine, du warst ja trotzdem noch relativ jung. So, glaube ich, Anfang 20, wenn ich mich nicht komplett verrechne in dem Jahr. Ja. Solche Fehler kann mal passieren. Hatte ich auch schon sehr viele und du hast ja dann weitergemacht und es hat sich ja dann in der Saison eben dann gezeigt, dass du im Winter in die Regionalliga gewechselt bist, also endlich in die Liga, wo du eigentlich erwartet hast, hinzukommen, wenn du in den Herrenbereich kommst. Wie waren denn damals die Unterschiede zur Bayernliga und Regionalliga für dich und vor allem Eichstätt ist ja nochmal ein Stückchen weiter als Ingolstadt.
Ja, also es war erstmal so, dass ich im Sommer schon tatsächlich bei Eichstätt mal mittrainiert habe, Probetraining gemacht habe und da war schon eigentlich das Ziel des Vereins VfB Eichstätt, mich zu verpflichten. Aber als junger Spieler hoffst du natürlich irgendwo über die zweite Mannschaft doch noch zu den Profis zu kommen und deswegen habe ich mich damals nochmal für die zweite Mannschaft Ingolstadt entschieden. Und dann habe ich halt im November sowas gemerkt, okay, ich spiele keine Rolle bei den Profis, ich trainiere nicht mit. Und bei der zweiten Mannschaft habe ich auch einen schweren Stand, weil ich und der Trainer am Ende einfach auch irgendwo nicht gepasst hat. Wir zwei, waren nicht auf einer Wellenlänge irgendwo. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, schauen wir mal, was vielleicht möglich ist. Und Eichstätt war natürlich immer noch so im Gedanken, oh, könnte es was werden, obwohl ich jetzt vielleicht nicht so viel spiele gerade. Aber Eichstätt war da echt mega für mich und die haben direkt gesagt, sie wollen mich haben. Und das war für mich, sage ich bis heute, fast der beste Wechsel, weil das war so dieses beste Erlebnis zu sagen, okay, als junger Spieler, du kommst zum Regionalligisten, darfst dich beweisen. Und dann habe ich auch tatsächlich meine ersten 50 Spiele bei Eichstätt gemacht. Und das war natürlich nochmal ganz anders. Regionalliga war dann teilweise Stadien beim FC Schweinfurt, Wacker Burghausen vor Fans, das kannte ich ja gar nicht aus der Bayernliga. Da hattest du so Stürmer wie Adam Jabiri. Das war mein drittes Spiel. Da habe ich erst mal gedacht, ach du Heilige, ich gewinne keinen einzigen Zweikampf. Aber es war einfach ein geiles Duell in der zweiten Halbzeit. Der ist in der Halbzeit reingekommen. Und da haben wir echt viel gefightet. Und da habe ich gemerkt, oh, das macht echt Spaß, so in der Regionalliga zu spielen. Und wir haben damals auch den ersten Spieltag, hatte ich dann mit Eichstätt in Haching im Februar mein erstes Regionalligaspiel und das haben wir 4-2 in Unterhaching gewonnen und es war natürlich schon so ein Start, wo du es dir einfach erträumt hast, in Unterhaching Freitagabend 4-2 zu gewinnen in der Regionalliga, das war dann irgendwo, wo du sagst, wow, was ein Erlebnis.
Ich kann dich als Verteidiger sogar positiv verstimmen, es war sogar ein 4 zu 1.
4 zu 1 sogar, stimmt tatsächlich. Es war 1-0 für die und dann haben wir noch 4 Tore gemacht, gell?
Ja, aber als Verteidiger nur ein Gegentor kassieren ist doch geiler als 4-2. Obwohl es natürlich geil ist, in Unterhaching überhaupt so hoch zu gewinnen.
Ja, das war ein Wahnsinnsspiel, ganz komisches Spiel. Da haben wir es, glaube ich, 1-1 gemacht, Torwartfehler und da hat Dominik Ngati ist da mit seiner Sprintgeschwindigkeit durchgelaufen. Dann hat der Julian Kügel heute Ingolstadt, glaube ich weiß gar nicht, ob der 2 Tore gemacht hat. Auf jeden Fall war das ein Wahnsinnsspiel. Ich habe jetzt noch, am Wochenende habe ich gegen Hopsch gespielt, da war der damals noch bei Haching. Da habe ich mich auch noch mal kurz mit ihm darüber unterhalten. Dass wir damals dort gewonnen haben, war für den VfB Eichstätt natürlich ein riesen, riesen Highlight. Also da waren im Bus 30 Fans mit uns dabei als Mannschaft. Das habe ich auch noch nie so vorher erlebt. Aber das war natürlich eine Heimfahrt, wo ich gedacht habe, boah, geil, jetzt bin ich Regionalliga und du gewinnst gegen Hachings erstes Spiel. Das ist natürlich unfassbar gewesen.
Definitiv, und ich meine, euer Lauf ging ja eigentlich relativ gut weiter. Ihr habt dann das zweite Spiel gegen Rosenheim sogar gewonnen. Auch wieder gewonnen, meine ich, 2-0.
Ja.
Da hast du sogar, glaube ich, auch ein Tor geschossen. Ah, nee, du hast kein Tor geschossen. Du
Nee,
bist
Tor nicht.
ausgewechselt
Ich war
worden.
ausgewechselt, aber ich habe da auf der 6 gespielt tatsächlich. Das war auch mein erstes Spiel, glaube ich, auf der 6 seit 3 Jahren oder so.
Und dann habt ihr halt gegen Bayreuth, die ja eigentlich auch zum Liga-Primus damals gehört haben, 4-1 verloren und habt dann ein paar Unentschieden, ein paar Siege. Also eigentlich war deine erste Saison in Eichstätt, also Halbsaison, sage ich mal, verdammt erfolgreich, weil Eichstätt ist ja auch eher so eine Fahrstuhlmannschaft, wo mal hochgeht, mal runtergeht. Aber für deine erste Halbsaison, wenn man die Ergebnisse so anschaut, verdammt erfolgreich.
Ja, auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, die Jungs haben bis zum Winter eine echt gute Grundlage geschaffen. Ich glaube, da haben dann nur noch 15 Punkte in Anführungsstrichen gefehlt. Aber trotzdem, wir waren defensiv mega gut gestanden. Wir haben eine Fünferkette gespielt und daheim waren wir sehr, sehr schwer zu schlagen. Und Eichstätt ist schon so ein Phänomen. Da sind viele Spieler dabei, die einfach Vollzeit arbeiten, aber abends so Gas geben. Das habe ich auch noch nie erlebt, wie fit die Jungs da teilweise sind, obwohl die arbeiten als Schreiner oder ja auf dem Bau arbeiten, im Büro 8 Stunden auf dem Sessel sitzen, aber abends, wenn so ein Ball hinterhergeht, sind die marschiert, sowas habe ich noch nicht gesehen und das hast du in dem Spiel gemerkt, die waren körperlich und läuferisch einfach brutal stark und das war halt so dieser Grundsatz, dass du überhaupt punkten kannst mit der Mannschaft vom VfB Eichstätt, weil natürlich viele Spieler einfach aus den unteren Ligen gekommen sind. Ich glaube, keiner war gefühlt schon aus der Regionalliga, der zum VfB Eichstätt gewechselt ist.
Ja, glaube ich. Vor allem, ich kenne auch bei Eichstätt eigentlich keinen Spieler so richtig. Also sind die wahrscheinlich echt alle von den unteren Ligen gekommen. Aber dafür umso geiler, dass ihr in der Saison eben Zehnter geworden seid.
Ja.
In deiner zweiten Saison, das würde ich mal deine persönliche Breakout-Season nennen, wie man es ja so neudeutsch sagen würde. Weil vor allem, das war in deinem Herrenbereich deine erste Saison über 30 Spiele. Und
Ja.
das in der Regionalliga, also, und wer es weiß, Regionalliga hat ja 34 Spieltage, also hast du bis auf ein Spiel alle Spiele gemacht und sogar deine ersten zwei Herrentore gemacht.
Richtig, sogar zweimal gegen gleichen Gegner, das war Rhein am Lech. Und dann, oder nee, Rhein am Lech war Pokal und Liga kurz hintereinander und dann habe ich noch eins gemacht, ich weiß gar nicht gegen wen, aber das war so die wichtige Saison, einfach mal konstant alle Spiele fast zu machen und immer fast über 90 Minuten zu spielen. Und es war für mich extrem wichtig, da dann habe ich ja dann schon die 50 Regionalligaspiele nach der Saison gehabt mit dem halben Jahr davor. Und es war einfach für mich so extrem wichtig, als Verteidiger, als junger Verteidiger zu spielen. Weil ich sag immer zu den Jungs, egal welcher Spieler das ist, egal in welchem Verein, wenn sie merken, sie haben gar keine Chance zu spielen, ist es auch völlig okay, einen Schritt zurück zu machen, vielleicht auch in eine tiefere Liga zu gehen oder zum Anführungsstrichen schlechteren Verein, aber deine Spiele zu machen, weil du musst als junger Spieler spielen und das war für mich so wichtig, dass ich in Eichstätt gespielt habe, mit 19, 20, 21, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte, dann den nächsten Schritt zu machen.
Definitiv, und das hat man jetzt nämlich am Anfang der Folge, dass es extrem wichtig ist, immer Spiele zu sammeln. Und dann ist die Liga auch egal. Mach lieber mal zwei Steps zurück und geh dann vier nach vorne. Und ich habe auch gerade für dich geschaut, dein zweites Tor war gegen Filzing.
Ah ja, stimmt. Das war aus der Drehung mit links. Das war sogar ein gutes Tor.
Das Schöne ist, du bist der Verteidiger und Verteidiger machen ja in dem Durchschnitt nicht so viele Tore, deswegen merkt man sich seine Tore. Und da ich nie der Goalgetter war, kann ich mir lustigerweise auch meine Tore alle merken.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Das ist aber auch so ein Punkt, wo mich aktuell noch ein bisschen nervt. Ich darf ruhig noch torgefährlicher werden und ich will, dass es schwieriger wird, meine Tore zu merken.
Glaube ich hier, weil wenn ich jetzt mir mal die nächsten Jahre so anschaue, hast du insgesamt vier nach deinem Wechsel, weil du bist nämlich nach dieser Breakout-Season so eben den Schnudeln, wie sie so liebevoll genannt werden, gewechselt und warst eigentlich in der Regionalliga absolut gesetzt, aber deine Torgefährlichkeit hat gefehlt.
Ja, genau, das war das große Thema. Das Timing, Offensivstandards war oft nicht so gut und das versuche ich heute noch zu arbeiten, mir da Videos anzuschauen, mit dem Videoanalyst drüber zu gehen, aber ja, der Wechsel zu Schweinfurt allgemein, um da nochmal drauf einzugehen, war natürlich für mich ein riesen Schritt und auch so ein kleiner Traum irgendwo, der in Erfüllung gegangen ist, ne?
Glaube ich, weil wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, oder wo wir über die Regionalliga Bayern im Allgemeinen gesprochen haben, ist ja Schweinfurt eigentlich der Liga-Primo schlechthin. Also jeder, wer über Bayern redet, hat drei oder vier Namen im Kopf, sofort. Burghausen, Schweinfurt, Bayreuth und die Amateurmannschaften. Aber du kamst ja genau in diesem Jahr nach Schweinfurt, wo es auf einmal nicht so gut lief. War das nicht sogar die Saison, wo ihr echt lange gegen den Abstieg gekämpft habt, weil am Ende seid ihr Zehnter geworden?
Ja, das war interessant, weil Schweinfurt war Profi, eine Profimannschaft und sind dann natürlich auf diese Amateurbasis zurückgegangen und dann war es ein kompletter Kaderumbruch und damals Andi Brändler, wo ich heute noch sage, der hat einen riesen Job gemacht beim FC Schweinfurt, so engagiert, absolut Wahnsinn, Sportdirektor, nebenbei noch Lehrer gewesen, hat dann aus Spielern aus der Bayernliga wie Fabio Bozzesan, Henschke von WFV, Istrefi damals aus der Landesliga zurückgeholt, in die Regionalliga auch einfach, auch ein Statement, irgendwo ein Spieler aus der Landesliga zu holen. Mich geholt von Eichstätt, es waren alles keine Spieler, die jetzt Regionalliga-Erfahrung hatten irgendwo oder zuletzt Regionalliga gespielt haben. Dann hat es natürlich so ein Billig und ein Böhnlein, Ferry, die das kannten. Und die waren auch extrem wichtig für das Jahr oder in diesem Jahr. Aber ich war auch überrascht, dass wir eigentlich in der Hinrunde waren wir Fünfter und dann haben wir in der Rückrunde maximal nachgelassen. Also da haben wir echt dann fast nichts mehr gezogen an Spielen. Aber ja, ich war damals schon glücklich, dann auch beim FC Schweinfurt mit den Fans spielen zu dürfen. Marc Reitmeier war auch ein cooler Trainer oder ein super Trainer, der immer motiviert hat. Und dann haben wir die Saison eigentlich für das, was möglich war, relativ gut noch abgeschnitten, weil wir echt kaum Spieler hatten, die Regionalliga-Erfahrung dann hatten. Ja.
Umso besser war dann ein zweites Jahr eben. Am Ende mit dem, ich nenne es verdienten Aufstieg, ich habe ja in der Saison mit ein paar Würzburger Jungs gesprochen, allgemein mit ein paar Schweinfurtern. Am Ende war es der verdiente Aufstieg, auch wenn es am Ende nur, was heißt nur, 9 Punkte waren. War ja Buchbach der Überraschungsvizemeister in der Saison. Also in der Saison war ja alles komplett wild. Und ihr habt den Aufstieg ja direkt im Derby klar gemacht. Ich will nicht so viel über das Derby reden, weil das war ja sehr oft negativ in den Schlagzeilen wegen diesen Ausschreitungen und fast dem Spielerbruch. Aber wie hast du das Spiel wahrgenommen?
Ja, grundsätzlich erstmal zu der Saison, die war natürlich auch vor der Saison war eigentlich jetzt nicht das Ziel, muss man ehrlich sagen, aufzusteigen, weil wir waren ja trotzdem noch Amateure alle. Wir waren halt aber aus der Region, kannten uns, wir waren eine brutale Mannschaft, also von 1 bis 25 und auch die Spieler, die nicht gespielt haben, die haben immer motiviert und das war einfach der entscheidende Faktor, warum wir es überhaupt geschafft haben, bis zu dem Spiel zum Kickerspiel zu kommen. Und dann da eine Entscheidung treffen zu können, ob wir hochgehen oder nicht. Und das Spiel war bis heute natürlich einer der geilsten Spiele meiner Karriere, weil du vor 10.000 Menschen im Derby natürlich für die Fans unglaublich gegen die Würzburger Kickers nach dem letzten Derby-Sieg 2018 aufsteigen konntest. Das waren natürlich jetzt ein paar Faktoren, die ja so zusammen zustande gekommen sind, wie du es dir ja eigentlich erträumst als Schweinfurt-Anhänger. Und damals war das natürlich unfassbar und dieser Tag war bis heute natürlich ja so prägend und so cool. Das glaube ich hast du einfach auch nicht oft in der Karriere. Und dass da das alles zusammengepasst hat mit Derby, mit Zuschauer, mit Heimspiel, mit der Feier danach, ja, war einfach unfassbares schönes Erlebnis. Und ja, denkt man einfach heute noch gern zurück, muss man ganz klar sagen.
Apropos Feier danach, ich meine, du hast ja auch schon ein paar Folgen von mir gehört. Wir sind ja wirklich, machen das Ding als Hobby und wir sind auch Amateurfußballer. Ja. Martin Thomann hat gemeint, ja, die Feier war gut in seiner Folge, aber wollte nicht ins Detail gehen. Willst du ins Detail gehen?
Natürlich, irgendwo ist es unser Geheimnis, was da passiert ist, weil das soll bei den Spielern, bei den 25 Spielern plus Trainer und Staff in Erinnerung bleiben und das sollen nur wir irgendwo wissen, was genau passiert ist. Aber grundsätzlich kann ich euch sagen, es war unglaublich. Wir haben erst am Stadion gefeiert, sind dann in den naheliegenden Club gegangen, haben da weiter gefeiert und ich kann sagen, ich war, glaube ich, um 7.30 Uhr war ich daheim.
Jetzt fühle ich wieder mich alt, weil ich glaube, wenn ich um 7.30 Uhr heimkommen würde, ich würde eine Woche brauchen, um mich zu erholen.
Das war da sogar bei mir so.
Ja, aber du bist jung. Du brauchst wahrscheinlich keine Woche. Ich brauche wirklich eine Woche.
Ja, das kann ich dir abkaufen. Ich glaube, bei uns waren einige Jungs dabei, die ja auch dann im Folgespiel gar nicht im Kader waren, weil es gar nicht ging.
Aber so soll es sein. Ich meine, ihr kämpft eine ganze Saison um dieses Ziel und packt es halt aussehen im Derby auch noch. Und wer da nicht richtig feiert, der hat den Sport nicht geliebt. Und ganz ehrlich, so soll es sein. Ich weiß, am nächsten Spieltag, glaube ich, war die Hälfte des Kaders ausgetauscht mit jungen Spielern. Wo man sagt, ja, Wettbewerbsverzerrung stand ja auch mal irgendwo, aber ganz ehrlich, ihr habt Meisterschaft gefeiert und dann soll man mal den Jungs die Chance geben, die noch nicht so viel gespielt haben.
Und man muss auch ganz klar sagen, wir haben gegen Gegner gespielt, die schon alle gesichert waren. Deswegen war das jetzt für mich auch gar kein Thema, da junge Spieler zu spielen lassen, weil wenn alle gesichert sind von den Vereinen, du nimmst ja dann auch irgendwo keine Punkte weg, beziehungsweise hast Einfluss auf die Abstiegsränge. Deswegen war das für die jungen Spieler auch cool, dann zu spielen, dann noch zwei volle Regionalligaspiele zu machen. Also ich glaube, das haben sie sich ja dann auch über die Saison verdient.
Ja, definitiv, definitiv. Und ich meine, ich habe gerade geschaut, ihr habt ja noch gegen Filzingen gespielt, da habt ihr verloren, es war eben genau das Spiel nach Würzburg. Und dann gegen Augsburg 2 habt ihr 2-0 gewonnen und beide Mannschaften waren schon zu dem damaligen Zeitpunkt gesichert.
Genau, und das war dann auch das Thema, wo der Trainer gesagt hat, dann kann man das auch machen, sonst hätten wir es natürlich auch nicht gemacht, weil wir wissen ganz genau, wie es ist zu kämpfen. Wir hätten uns dann auch geärgert, wenn wir im Aufstiegskampf wären und irgendwelche hätten irgendwas gemacht. Aber grundsätzlich, deswegen war das Thema, die waren gerettet und deswegen hast du den jungen Spielern auch die Chance gegeben.
Ja, und jetzt kommen wir schon zu der Saison. Also eigentlich ist es die Saison des Ende dieses zweiten Teils. Aber jetzt kommen wir zu der Saison, jetzt ist es soweit. Luca ist das erste Mal Profi, also wirklich Profi, das erste Mal dritte Liga. Ich fand die Transferpolitik damals echt geil, weil ich verfolge ja Schweinfurt schon ein paar Jahre, also ich sage jetzt nicht, dass ich ein Fan bin, aber ich verfolge sie gerne und fand die Transferpolitik echt geil, Jungs aus der Umgebung zu holen, wie Johannes Geis, Winsheimer, Erik Schuranov fand ich geil, weil er ja aus der Nürnberger Zeit noch, ich bin ja Clubfan, deswegen fand ich Erik Schuranov auch geil. Aber im Endeffekt, ich habe mir ein paar Spiele angeschaut, wie du dann auch gesagt hast, es war am Ende nicht drittligatauglich.
Ja, muss man ganz einfach sagen. Es ist schwer darüber zu sprechen, weil du als Spieler natürlich nicht drinsteckst. Irgendwo die Transferpolitik geht dich ja auch grundsätzlich nichts an. Du musst Leistung bringen und ja, es hat aber am Ende einfach von der Qualität nicht gereicht und da muss man auch einfach klar zu sich stehen und es auch klar sagen, es war dann einfach zu schwer in dieser Liga mitzuhalten und wenn die Qualität fehlt und dann natürlich du gegen Vereine ankämpfst im Abstiegskampf, die ja ganz andere Voraussetzungen haben und natürlich auch nochmal einen Tick bessere Qualität, Ja, war das frühzeitig schon klar, dass es einfach eine sehr, sehr, sehr schwere Saison wird. Aber ich will das auf gar keinen Fall missen, weil die Erfahrungen waren für mich mein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist, in solchen Stadien zu spielen. Und deswegen sage ich bis heute, klar, bitterer Abstieg und tut weh, ist absolut richtig, tut richtig weh. War auch sehr, sehr hart vor den Fans, die uns immer unterstützt haben. Das muss ich auch nochmal hier hervorheben. Die Fans des FC Schweinfurt waren Vorzeigebeispiel, wie sich Fans verhalten sollen in so einer Phase. Die haben uns immer unterstützt, sind immer zu den Auswärtsspielen gefahren. Deswegen war das trotzdem allen im allen trotzdem eine Wahnsinnserfahrung für mich.
Ja, definitiv. Also die Erfahrung kann dir keiner mehr nehmen. Und das erste Jahr dritte Liga auch nicht. Ich fand es halt einfach schade, dass Schweinfurt sich einfach nicht irgendwie belohnen konnte, weil es war ja verdient, nach so vielen Jahren mal wieder hochzugehen. Und dann halt so abzusteigen mit auch so wenig Punkten, war schon bitter. Und ich will ja auch nicht lang drüber reden, weil ich merke ja, das tut dir immer noch sehr weh. Aber wie gesagt, im Endeffekt hat es leider nicht gereicht. Schweinfurt ist jetzt wieder Regionalliga und man kann einfach nur hoffen, dass sie sich fangen, weil, wie gesagt, das erste Spiel gegen Aufstadt habe ich mir auch angeschaut, das sah echt noch nicht gut aus.
Ja, grundsätzlich muss man einfach sagen, es ist viel passiert in dem Jahr. Es ist nicht viel richtig gelaufen. Auch muss man auch ganz klar sagen, es ist viel ja irgendwo falsch gelaufen. Da will ich aber gar keinen an den Pranger stellen, weil wir alle beteiligt waren. Ich war beteiligt, so wie die ganzen anderen Spieler, der Staff, so wie die Vereinsführung. Da hat jeder seinen Teil beizutragen und am Ende muss jeder sich an die eigene Nase fassen und sagen, okay, er hatte die Qualität einfach nicht, um diese Liga zu halten. Und die einzige Qualität hatten die Fans und es waren nicht wir, sondern die Fans, die Qualität dritte Liga hatten. Und das muss man sich aber eingestehen. Und ich bin ein Mann klarer Worte. Und wenn es einfach nicht reicht, dann muss man das auch eingestehen. Und das war in diesem Jahr einfach so.
Und definitiv. Und jetzt sind wir schon am Ende des zweiten Teils, weil über deine Zeit jetzt nach Stuttgart haben wir ja am Anfang gesprochen. Und jetzt haben wir noch ein paar Fragen reinbekommen. Also ich habe gerade mal durchgeswiped die Fragen und die meisten haben wir tatsächlich ausführlich während der Folge beantwortet. Aber ein paar sind natürlich noch offen und da fange ich gleich mal an mit dem Fritsch Tim 97. Der möchte wissen, wann ihr mal wieder zusammen joggen geht.
Ja, Tim Fritsch ist ein Kindheitsfreund von mir, den kenne ich seit 20 Jahren. Mit dem bin ich aufgewachsen, habe ich schon gefühlt gelebt bei dem Kerl. Ja, Tim ist jetzt ein richtiger Läufer geworden und in der Vorbereitung waren wir ab und zu joggen. Und wenn es sich wieder ergibt, wenn wir vielleicht mal einen Tag frei haben, wo wir auch joggen müssen, dann melde ich mich bei dir, Tim, und dann gehen wir mal wieder eine Runde joggen.
Perfekt, dann möchte der Rico Neymar 22 wissen, Jones oder Kleinhans und warum?
Gut, die Frage ist natürlich
Ich weiß, es ist schwierig, aber ich habe mir das
schwierig zu beantworten. Es sind zwei brutal unterschiedliche Trainer, muss man ganz klar sagen. Vicky Kleinhans habe ich was erlebt, was ich nie wieder vergessen werde. Das war der Aufstieg. Vicky ist ein sehr, sehr guter Trainer im Bereich taktisch, analytisch, weiß genau, wie man sich auf die Gegner einstellen muss. Jones ist natürlich eher so dieses Mentalitätsmonster, dieser Trainer, der wo immer pusht. Und deswegen kann man die gar nicht vergleichen, meiner Meinung nach, weil das komplett andere Trainertypen sind. Ich habe mich mit beiden sehr gut verstanden, habe mit Vicky Kleinen sowie Jones jetzt noch Kontakt und haben auch jetzt telefoniert zuletzt. Deswegen würde ich sagen, beide Trainer auf ihre Art und Weise sehr gute Trainer.
Bei Kleinhans war wahrscheinlich das Telefonat, hey, ich bin jetzt Trainer in Frankfurt, hast du Bock?
Mit Vicky habe ich mich natürlich ausgetauscht, relativ früh schon, aber ich habe natürlich auch gehofft, vielleicht geht noch ein Step weiter hoch und ja, dann hat es sich jetzt am Ende auch nicht ergeben, da jetzt nochmal ja, irgendwas zusammen zu machen.
Ja, klar, definitiv. Aber ich meine, beide, wie du schon gesagt hast, unterschiedlich. Auch Jones erstmal neu im Trainergeschäft. Ich meine, Schweinfurt war ja auch seine erste Profistation. Das kann man natürlich noch nicht vergleichen. Und der Kleinhans ist ja schon ein paar Jahre im Geschäft. Deswegen, du hast es, glaube ich, relativ gut zusammengefasst. Was ich mich damals nur gefragt habe, ist, musste man so spät noch einen Trainerwechsel vollziehen? Weil im Endeffekt war es eigentlich ja schon Geschichte, das ist in den Klassen halt schon gepackt.
Absolut richtig, und da gehe ich mit dir mit. Der Zeitpunkt war für mich auch nicht verständlich, das sage ich auch offen. Weil wir sind in die Rückrunde eigentlich relativ gut gestartet. Wir haben in Köln, also daheim gegen Köln gewonnen, in Cottbus ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, sehr unverdient verloren. Haben in Wiesbaden gekämpft bis zur 90. Minute, kriegen in der 92. glaube ich 1-0 und spielen dann 0-0 gegen Ingolstadt, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 4 Spiele in Folge gewonnen haben. Und dann ist Vicky Klein jetzt rausgeflogen. Ja, und für Jones ist es ja dann auch irgendwo nicht mehr möglich gewesen, da die Klasse zu halten. Der hätte ja gefühlt alle Spiele gewinnen müssen und war, glaube ich, Donnerstag vor Duisburg-Spiel ist er gekommen. Samstag haben wir in Duisburg gespielt. Ja, aber er hat es natürlich nochmal versucht mit allen seinen Mitteln, die er kennt von früher als Profi. Hat uns nochmal, ich war noch nie so fit, glaube ich, in meinem ganzen Leben, weil er natürlich schon so ein Kerl ist, der auf Fitness setzt, und es war aber auch wichtig für mich jetzt, um schon so eine Grundlage für die neue Saison zu haben. Aber ja, wir haben unter Jones uns doch trotzdem dann auch stabilisiert und haben noch ein paar Punkte geholt, aber am Ende war es einfach der Zeitpunkt. Entweder zu spät oder man hätte es einfach ganz lassen sollen. So, ganz klar.
Definitiv. Und jetzt will ich zur nächsten Frage rüber. Ich weiß, jetzt ist der Übergang ein wenig schwieriger, aber
Alles gut.
das geht zu deiner Jugend. Warst du denn mal Fußballfan bestimmt? Von welchem Verein und welche Vorbilder hattest du?
Also, ich bin, mein erstes Trikot war tatsächlich Michael Ballack und das war FC Bayern München. Deswegen, ich bin seit Kindheit an Bayern-Fan. So, ich weiß, du als Klubberer hörst es jetzt überhaupt nicht gerne, glaube ich. Aber nee, Bayern war schon immer so mein Verein. Mein Vater ist Hamburg-Fan, deswegen habe ich Hamburg auch immer verfolgt und finde es ein mega geiler Verein. Und Vorbild war natürlich irgendwo so schon Cristiano Ronaldo, aber es war nicht meine Position. Aber ich fand als Arbeiter immer geil, und natürlich so Sergio Ramos war damals Maß aller Dinge bei Real Madrid. Also so ein Verteidiger, ja, war einfach geil zu sehen, den spielen zu sehen, und wie er die Mannschaft geführt hat, war für mich so, wo ich gesagt habe, den Verteidiger, das willst du irgendwann mal sein.
Definitiv, Sergio Ramos, gehe ich mit. Der ist mal ein geiler Verteidiger mit Ronaldo, guter Spieler, aber da kann ich bin eher noch von der alten Generation. Da waren noch andere Spieler geil, wie Kaká, Juninho, aber ich glaube, da bist du noch zu jung dafür.
Ja.
Das Thema hatte ich nämlich letzte Folge, glaube ich. Champions League Finale 2005, YouTube
War ich
Show.
vier?
Oder, nee, 2005.
Da war ich erst vier, deswegen
Ach ja,
ganz
stimmt.
klar.
Ja gut, beim Nils mache ich die Witze, weil mein Podcast-Kollege ist 2002er Jahrgang. Der musste damals Pokalsieg 2007, den hat mal den Dominik, wie heißt, Reinhardt zu Gast vom Pokalsieger damals beim Club, und er hat ihn komplett ausfragen müssen, weil er beim Pokalsieg vier war.
Ja, sehr gut.
Ist
Da
so.
kann er nicht viel mitreden.
Nee. Aber ja, nee, aber sonst, aber Bayern-Fan war mir klar, also bin ich mittlerweile gewohnt, 90% meiner Gäste sagen, sie sind Bayern-Fan.
Ja, mittlerweile muss ich auch echt sagen, ist durch meinen Vater der HSV echt weit hochgekommen. Also ich finde Hamburg so einen geilen Verein, deswegen mittlerweile finde ich auch Hamburg echt geil.
Ja klar, aber ich kann ja nicht gegen Bayern sagen, weil wenn ich jetzt den Stockwerk nach oben schaue, meine Freundin ist auch Bayern-Fan, also ich muss da durch, aber ich probiere gerade meinen Kleinen zum Club-Fan zu erziehen. Also vielleicht sind wir dann bald zu zweit.
Das machst du auf jeden Fall, weil Clubfan ist auch geil, glaube ich.
Wir leiden sehr viel, aber es ist geil. Gut, jetzt kommen wir schon zu den letzten zwei Fragen mit Blick auf die Uhr. Und zwar, jetzt bin ich gespannt. Du kannst aufstellen, wie du willst. Ich will aber von dir eine Top-11 wissen. Mit System. Und es müssen 11 Spieler sein. Du kannst Kumpels aufstellen, du kannst Gegenspieler aufstellen, du kannst von mir aus eine Weltstar-Elf machen. Das ist mir alles wurscht. Hauptsache, es sind 11 Spieler und ich habe ein System.
Okay, mache ich. Also, für mich, ich mache es aus meinen Mitspielern. Finde ich cooler, glaube ich. Im Tor, nämlich, weil ich heute noch mit ihm sehr viel Kontakt habe, ist Torwarttrainer bei den Würzburger Kickers. Nehme ich Lukas Wenzel. Dann Rechtsverteidiger nehme ich Leonard Langhans. Innenverteidiger mit mir zusammen nehme ich Kevin Friesorger, mich und links Nils Piwanetz. Auf der 6 nehme ich Devin Angelberger und Christian Böhnlein. Dann nehme ich rechts vorne Martin Thoman. Auf der 10 Basti Müller, links Josh Endres und vorne Adam Jabiri.
Perfekt, eine fast reine Schweinfurt-Elf.
Ja.
Aber Top-Mannschaft, kenne ich auch alle Spieler. Und jetzt kommen wir schon zur Abschlussfrage und jetzt bin ich gespannt, weil die Abschlussfrage ist, du musst mir einen Gast empfehlen für den Podcast.
Einen Gast empfehlen würde ich ganz klar, weil ich ihn unfassbar mag und er ein geiler Typ ist, würde ich Nils Piwanetz nehmen. Also ganz klar Nils Piwanetz. Der hat viel zu erzählen, weil der Kerl sich im Fußball sehr viel auskennt, viele Kontakte hat und auch ein Klubberer war. Und das, glaube ich, befürwortest du mal, wenn du einen Klubberer bei dir hast.
Definitiv. Ist nämlich schon schwer genug, im Profibereich anzufragen, weil die lehnen alles direkt ab.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Jan Reichert hatte ich aber mal. Aber da war ich bei den Amateuren.
War auch mal bei Schweinfurt, gell? Unser Torwarttrainer Nobby hat mit denen auch noch trainiert. Nobby ist seit 50 Jahren Torwarttrainer beim FC Schweinfurt.
Ich weiß, das hat der Jan mir auch erzählt, dass er noch beim Nobby im Torwarttraining war. Aber da war er noch bei den Club Amateuren und da hat damals der Amateurmanager gesagt, komm, ich frage mal bei den Jungs an, wer Bock hätte auf den Podcast. Und da hatte eben der Jan, das war kurz bevor er dann zum Profi wurde.
Ja, genau. Und Nobby ist absolute Legende. Torwarttrainer und Busfahrer. Sowas gibt es, glaube ich, im Fußball nicht. Vor allem im Profifußball letztes Jahr.
Das ist geil. Absolut. Gut, dann habe ich dir eine Empfehlung vermerkt. Falls er es nicht antworten sollte, komme ich auf dich zurück.
Ich werde auf jeden Fall gleich mit ihm schreiben, habe vorher noch mit ihm telefoniert. Also schreib ihm und dann, glaube ich, kann es was werden.
Perfekt. Dann gehören dir jetzt, bevor deine letzten Worte kommen, werde ich jetzt mal kurz anteasern, wie lange die Sommerpause geht. Wie ihr gewohnt seid, werden wir ungefähr bis Ende August jetzt in die Sommerpause gehen. Die Folge ist in der ersten Augustwoche zu hören. Und dann wisst ihr Bescheid, dass ihr nur noch 3 oder 4 knapp Wochen warten müsst bis auf die nächste Folge. Hiermit wünsche ich euch jetzt eine schöne Sommerzeit im August, schöne Sommerferien. Und jetzt hören dir, Luca, die letzten Worte.
Ich bedanke mich erstmal bei dir, dass ich mitmachen durfte, dass wir ein bisschen über meine Fußballzeit gesprochen haben, weil irgendwo ist Fußball die schönste Lebenssache der Welt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und verfolgt den Podcast. Ich glaube, da kommen weitere coole Gäste. Ich wünsche euch eine schöne Sommerpause und schaltet wieder ein, wenn der Podcast zurück ist mit coolen Gästen wie, hoffe ich, Nils Piwanetz.
Football Chaos, der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.